Ja, einen schönen guten Morgen. Matthias hat gerade gesagt, er ist heute nur der Begrüßungsonkel. Ich bin heute die Predigttante und freue mich darauf, auf einen Text mit euch zusammenzuhören. Das ist ein bekannter Text und zudem ein langer Text. Von daher ist es so ein bisschen eine Zumutung, denn gerade bei bekannten Texten schweift man ja auch gerne mal ab. Ich möchte ihn trotzdem zu Beginn erst einmal komplett vorlesen. Aber vorher muss ich gerade noch eine Sache sagen. Ich fand gerade bei dem Lied, als man am Anfang der Text fehlte, hatte ich den Eindruck, manchmal segnet Gott die Pannen. Denn in der zweiten Strophe, als dann auf einmal hieß, wir sind erlöst durch Jesus, und da auf einmal alle gesungen haben, dachte ich, wow, was ist das für eine tolle Gemeinschaft, wenn wir uns daran gemeinsam festmachen, wenn uns das eint und auf einmal sind alle dabei. Fand ich einen ganz tollen Moment. So, nun aber zum Predigttext. Ich lese ihn einmal komplett. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen, also den Baalspropheten, getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Felsen zerriss und die Bäume zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschus, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ihr habt gemerkt, ich möchte mit euch über einen alten Text nachdenken. Im Vergleich dazu war eigentlich der Choral eben geradezu tagesaktuell. Dieser Text ist ungefähr 3000 Jahre alt, ein Text aus dem Alten Testament, aus dem Ersten Testament. Aber das Alter ist kein Problem. Ein Text, der so lange überliefert wurde und überliefert wird, der hat offenbar über seine Entstehungszeit hinaus Wichtiges zu sagen. Und ich liebe wirklich ganz besonders diese Erzählung aus dem Alten Testament, in dem wir etwas davon mitbekommen, wie Menschen ihr Leben mit Gott leben und verstehen. Bei einigen Personen hören wir viel davon. Von manchen bekommen wir auch im Alten Testament nur so gelegentlich und punktuell mal einen Einblick in besondere Ereignisse, in besondere Lebensphasen. In andere Lebensläufe bekommen wir richtig viel Einblick, und zu diesen Menschen gehört Elia. Elia ist eigentlich wie geschaffen für eine Heldengeschichte. Ein streitbarer Mann, ein entschiedener Mann, ein energiegeladener Mann, ein erfolgreicher Mann. Aber eben nicht nur. In dem Text, um den es heute geht, geht es um eine ganz andere Seite. Eine Seite, die eben auch zum Leben dazugehört. Lass uns vorab noch kurz einen Blick auf den geschichtlichen Hintergrund werfen, um das einordnen zu können. Wir sind in der Regierungszeit von König Ahab, das heißt so zwischen 871 und 852 vor Christus in Israel, und zwar im Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. König Ahab hatte politisch gar nicht mal so dumm geheiratet, nämlich eine phönizische Frau. Und im Blick auf die Bedrohung durch die umliegenden Völker, allen voran die Aramäer und die Assyrer, war es keine dumme Idee, Verbündete zu haben. Und da ist so eine geschickt eingefädelte Hochzeit schon mal eine ganz clevere Idee. Es gab dabei nur einen Haken, und das war ein ziemlich großer Haken. Ahabs Frau Isabel brachte nämlich den Glauben ihres Volks mit, den Glauben an viele Götter, an so eine Art Götterstaat. Wir kennen das auch von den Römern oder von den Griechen, dass es so einen ganzen Götterstab gab. Und als bekanntester dieser Götter ist dann sicher Baal anzusehen. Der begegnet uns häufig, auch im Alten Testament. Dieser Baalskult hatte offenbar lokal unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, wo er gerade verehrt wurde. Aber in erster Linie schien er so eine Art Wettergott zu sein. So etwas Ähnliches hatte übrigens auch König Salomo schon erlebt, etwas weniger dramatisch. Aber er hatte ja auch zahlreiche Frauen, die zum Teil auch ihre Götter mitbrachten. Das wurde aber wohl noch eher friedlich nebeneinander gelassen. Isabel, die neue Königin, Frau von Ahab, war ungleich rabiater. Sie wollte eigentlich den Baalskult zur Staatsreligion machen. Und damit lief es auf einen Machtkampf hinaus zwischen Baal und dem Gott Israels. Und in dieser Situation hatte Elia einen denkbar undankbaren Auftrag. Er sollte nämlich Israel zurückrufen zu Gott, und das bedeutete eigentlich eine Kampfansage an Baal und damit auch an Isabel, und da hörte für sie auch der Spaß endgültig auf. Das Ganze mündete dann in einem geistlichen Kampf, in dem Elia und die Baalspriester ein Brandopfer für ihren jeweiligen Gott zelebrierten oder es versuchten. Ich denke, viele von euch kennen das Ende. Den Baalspriestern gelang es nicht mal, das Feuer in Gang zu setzen. Elias Opfer ging in Flammen auf. Ein klarer Sieg für Gott. Vielleicht auch ein Stück weit so empfunden, ein Sieg für Elia. Hat er das nicht vielleicht auch ein bisschen so empfunden? Jedenfalls schien er seinem Ziel, den Baalskult auszurotten aus Israel, ein gutes Stück näher gekommen zu sein. Und er ließ dann auch gleich noch die anwesenden Baalspriester töten. Und damit nicht genug, nach der vorangegangenen Dürreperiode und einer wirklich schlimmen Hungersnot kam jetzt auch noch der erbetene und dringend benötigte Regen. Elia also, ein Mann an der Spitze seines Erfolgs, ein Mann auf dem Höhepunkt seiner Macht, ein Mann mit großem Einfluss, ein Mann mit dem guten Gefühl, sein Ziel erreicht und seinen Auftrag erfüllt zu haben. Und nun das. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Ende. Aus. Von einem Moment auf den anderen ist die Luft raus. Elia kann nicht mehr. Gerade eben noch dachte er, dass mit dem Baalskult ein für alle Mal Schluss ist. Und jetzt trumpft Isabel auf und bedroht ihn mit dem Tod. und sie zeigt sehr deutlich, dass sie keineswegs vorhat, sich geschlagen zu geben. Und jetzt kann er nicht mehr, von einem Moment auf den anderen. Neudeutsch oder Neuitalienisch würden wir mit Trapattoni sagen, ich habe fertig. Ich habe meine ganze Kraft da reingesteckt. Ich habe mich mit Haut und Haar investiert. Und wozu? Was hat's gebracht? Ich habe fertig. Es geht nicht mehr. Es sah so gut aus, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Heute würden wir das wohl als Burnout bezeichnen. Als es das Wort noch nicht gab, wurde tatsächlich manchmal vom Elia-Syndrom gesprochen. Hören wir mal, wie es weitergeht. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Ja, Elia hat Angst. Er rennt um sein Leben. Weg von hier, ab in die Wüste, erstmal nach Beersheba. Das ist auch raus aus dem Einflussbereich von Isabel. Und das ist nicht gerade um die Ecke, ein wirklich weiter Weg. Und von da aus noch einen ganzen Tag weiter in die Wüste hinein. Weg von anderen Menschen. Sogar seinen Diener lässt er noch zurück. Bloß niemanden mehr hören und sehen. Elia entscheidet sich für den totalen Rückzug. Das ist mehr als verständlich, aber das allein ist keine Lösung und schon gar nicht als Dauerlösung geeignet. Elia hat Angst, nackte Angst. Aber es ist mehr als das. Er erkennt auch, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, ihr auf jeden Fall, aber die anderen von uns, wo die Jugend etwas weiter zurückliegt, ob ihr auch so dieses Gefühl hattet, wenn ich erstmal erwachsen bin, dann wird die Welt hier in Ordnung gebracht. Ich kriege das hin. Die Fehler meiner Eltern werde ich doch nicht machen. Und irgendwann guckt man in den Spiegel und denkt, ich bin auch nicht besser. Also so ein Erleben ist sicher bei Elia auch da. Er erkennt, ich bin nicht besser als meine Väter. Das zielt jetzt bei ihm sicherlich nicht nur auf die leiblichen Vorfahren, auf die Familie. Das zielt auch auf die vorangegangenen Generationen von Gottes Männern und Gottes Frauen. Elia steht vor der nüchternen und schmerzlichen Erkenntnis, ich bin auch nicht besser als sie. Ich krieg's auch nicht hin. Und das zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Er will sterben. Es ist genug, Herr, nimm meine Seele hin. Man hört hier förmlich, wie sehr das dem Elia wehtut. Diese Selbsterkenntnis gepaart mit Angst. Ich denke, damit möchte keiner von uns tauschen. Da ist nicht viel übrig geblieben von einer Heldengestalt. Eben noch hat er die Baalspriester verspottet und besiegt und jetzt ist er ein Häufchen Unglück und am Ende seiner Kräfte. Das gehört zu den Stellen in der Bibel, von denen ich wirklich immer wieder beeindruckt bin und für die ich richtig dankbar bin. Da sieht man so deutlich, dass es keine Sammlung lebensfremder Heldengeschichten ist, sondern da spiegelt sich das ganze Leben, auch mit der Erfahrung von Erschöpftsein, von nicht weiter wissen, von nicht weiter wollen und von Scheitern. Und es ist keine Panne, dass uns das hier bei Elia berichtet wird. Da hat nicht irgendwie ein Redakteur bei der Zusammenstellung der biblischen Texte geschlafen und übersehen, dass man das noch streichen müsste, sondern das hören wir auch an anderen Stellen. Von Mose hören wir einmal, dass er nicht mehr weiter kann und am liebsten sterben möchte. Jeremia klagt, dass er am liebsten gar nicht geboren worden wäre. Und in Hiob geht es ganze 42 Kapitel lang um alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Unser Leben besteht eben nicht nur aus Höhepunkten, sondern auch immer mal wieder aus Tiefs. Das ist nun nicht besonders aufbauend. Wie gehen wir jetzt damit um? Oder vielleicht sollten wir besser fragen, wie geht denn Gott damit um? Und zumindest für die Situation von Elia werden wir im Text fündig. Machst du mal die nächste Folie? Danke. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Schlafen, das ist nicht das Dümmste. Aber dumm oder nicht, etwas anderes geht für Elia ohnehin im Moment überhaupt nicht. So erschöpft, so ausgelaugt, wie er ist. Und Gott lässt ihn erstmal schlafen. Kein Wort davon, dass Gott jetzt sagen würde, auf Elia, nicht schwächeln, reiß dich zusammen. Nein, jetzt ist Ruhe angesagt, ausruhen. Und was Gott dann zu bieten hat, ist Fürsorge und Stärkung. Ein Bote Gottes, Luther übersetzt hier ein Engel, ohne das genauer zu beschreiben, so ein Bote Gottes weckt den Elia und gibt ihm zu essen und zu trinken. Wasser und Brot. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht nach einem Luxusmahl, ich finde, es klingt eher nach so einer Kerkermahlzeit, aber andererseits Wasser und Brot nach einem langen Fußmarsch in der Hitze der Wüste. Das ist genau das, was Elia braucht. Aber es wird dem Elia nicht eingeflößt, es wird bereitgestellt. Und der Engel fordert ihn auf, steh auf und iss. Zugreifen und annehmen, was Gott ihm zur Stärkung anbietet, das muss Elia schon selbst. Er hätte auch neben Wasser und Brot verhungern und verdursten können. Das hat mich wirklich sehr beschäftigt, als ich über den Text nachdachte. Ich glaube, dass Gott uns mit dem Nötigen versorgt, wenn wir ganz unten sind und keine Kraft mehr haben. Aber ich muss auch bereit sein, dann zuzugreifen. Ich habe auch einen Teil Verantwortung. Was wäre dann passiert, wenn Elia nicht auf den Engel gehört hätte? Wenn ihm Wasser und Brot nicht gut genug gewesen wären? Oder wenn er gesagt hätte, lass gut sein, ich komme schon allein zurecht? Lange hätte er das nicht überlebt. Also greifen wir zu, wenn Gott uns auf etwas hinweist, was uns gut tut. Gut, also Elia isst und trinkt und er kippt zurück in den Wüstensand und schläft weiter. Manchmal geht es eben nicht so schnell, wieder auf die Beine zu kommen und Gott drängelt nicht. Er bleibt der Fürsorgliche. Zum zweiten Mal lässt er den Elia durch den Engel mit Wasser und Brot, mit dem Lebensnotwendigen versorgen. Und jetzt kommt eine Begründung dazu, denn du hast einen weiten Weg. Oha, das klingt nach Anstrengung. Aber Elia ist ja versorgt worden, er ist gestärkt worden. Und ein weiter Weg, der vor ihm liegt, das heißt ja, es gibt eine Zukunft. Das ist ein Ausblick auf die Zukunft. Da kommt also noch etwas. Es geht weiter. Er geht weiter. Der Rückzug von anderen Menschen, das Alleinsein in der Wüste, das ist nicht die Endstation. Es ist ein legitimer Übergangsstatus, der mit keinem Wort von Gott getadelt wird. Aber das ist kein Dauerzustand, das soll kein Dauerzustand sein. Dennoch, der erste Schritt ist, Gott versorgt und Gott stärkt. Und erst dann kann auch das andere umgesetzt werden. Gott schickt den gestärkten Menschen auf den Weg. Aber wohin geht's denn nun eigentlich? Eine Zielangabe hat Elia hier von Gott noch gar nicht bekommen. Wir lesen zumindest nichts davon. Aber Elia setzt das mit dem weiten Weg gleich um. Er geht bis zum Berg Horeb. An anderer Stelle heißt dieser Berg Berg Sinai, ein Berg im Süden der Sinai-Halbinsel. Der Berg, an dem alles anfing mit Gott und seinem Volk. Hier hatte Mose damals die Gesetzestafel mit den 10 Geboten bekommen. Und hier kam es zum Bundesschluss, zur Verbündung zwischen dem Volk Israel und Gott. Elia geht zurück zu den Anfängen. Machst du mal die nächste Folie, bitte? Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Was für eine Szene. Gott fragt Elia direkt, was machst du hier? Es ist doch ganz sicherlich nicht so, dass Gott das nicht weiß. Aber er macht Elia Mut, ihm das zu sagen und es auszusprechen. Und Elia hat den Mut. Er klagt. Er klagt, was das Zeug hält. Er klagt Gott, an welchem Punkt er jetzt ist. Er erzählt von seinem Einsatz, von seinem Eifer für Gott. Er erzählt von den religiösen Kämpfen, von seiner Einsamkeit im Festhalten an Gott, von seiner Angst vor der Verfolgung. Er redet sich das alles von der Seele und Gott hält das aus. Und ich kann mir nicht helfen. Ich habe auch den Eindruck, dass Elia durchaus Gott ein Stück weit anklagt. Für wen habe ich denn das alles getan? Sie haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten getötet. Und mir wollen sie jetzt ans Leben. Das klingt für mich durchaus auch nach Anklage. Für wen habe ich denn das alles getan? Wer hat mir denn den Auftrag gegeben? Und siehst du jetzt, in was für einer Lage ich bin? Was habe ich jetzt davon? Das ist so unfair, das ist so ungerecht. Und Gott hält auch das aus. Und dann folgt keine Selbstrechtfertigung Gottes, keine Gegenvorwürfe an Elia, sondern das Geschenk einer Gottesbegegnung. Und die ist ganz anders als erwartet. Machst du mal die Folie, bitte? Der Herr sprach: Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Felsen zerriss und die Bäume zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Ich glaube, Elia wäre eigentlich reif gewesen für eine richtig große Machtdemonstration Gottes, für das volle Programm, für ganz großes Kino. Elia ist ja eigentlich so ein kämpferischer Mann. Ich glaube, dass ihm so eine Gottesoffenbarung im Sturm richtig gut gefallen hätte. Ein Sturm, der wirklich alles einmal richtig durchwirbelt. Oder ein Erdbeben, das alles erschüttert und in dem kein Stein auf dem anderen bleibt. Ein Erdbeben, nach dem alles von Grund auf wieder neu aufgebaut werden muss. Oder das Feuer. Feuer ist ja auch etwas Reinigendes. Bei der Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Karmel hatte Elia ja gerade vor kurzem erlebt, dass Gott auch Herr über das Feuer ist und das Opfer in Brand gesetzt hatte. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht auch diese Seite hätte. Aber jetzt, hier, erlebt Elia Gott als den ganz anderen. Er hört ihn in einem stillen, sanften Sausen, in einem Windhauch, in der Stille. Das heißt hier übrigens nicht, Gott war in dem Windhauch. Das bleibt ganz offen. Und vollkommene Stille stellen wir uns manchmal so idyllisch vor. Aber das ist auch nicht nur lustig. Das kann auch richtig Angst machen. Und vielleicht am unangenehmsten ist es, dass man in der Stille auch mit sich selbst konfrontiert wird. Es geht eben nicht einfach bei der Stille so um eine friedliche Kuschelstimmung. Es geht um mehr. In dieser Stille kommt Elia dazu, dass er nun auf Gott hören kann. Er hört seine Stimme. Machst du mal weiter? Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschus, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mechola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Kommt euch der Anfang dieses Abschnitts bekannt vor? Ist kein Wunder. Es war echt Arbeit, diesen langen Text abzutippen. Aber an dieser Stelle konnte ich mit Copy and Paste arbeiten. Denn den gleichen Dialog zwischen Gott und Elia gab es schon mal. Aber manche Themen sind auch nicht mit einmal besprechen, mit einmal durchbeten erledigt. Manche Frage stellt sich in der Stille neu. Manche Frage stellt Gott in der Stille neu. Und deshalb ist es gut, die Stille auch mal auszuhalten. Gott bleibt dran. Und beim zweiten Lesen kommt mir Gottes Frage schon ein bisschen herausfordernder vor. Was machst du hier eigentlich? Die Idee, an den Horeb zu pilgern, war sicher keine dumme Idee. Aber es war ja nicht Gottes Auftrag, zumindest nicht explizit. War wohl doch noch nicht das, was Gott für Elia vorgesehen hat. Und Elia klagt erneut. Und wieder ist es so, dass Gott ihn dafür nicht zurechtweist. Hätte er ja machen können. Nun nimm dich mal nicht so wichtig, es geht schließlich um mich und nicht um dich. Nein, er lässt Elia reden. Aber dann kommt die Wendung. Elia bekommt einen neuen Auftrag. Und am schwierigsten an diesem Auftrag finde ich, dass es eigentlich der alte Auftrag ist. Elia soll zurück, zurück durch die Wüste, zurück Richtung Isabel, zurück in die Anforderungen seines Lebensentwurfs. Und nun soll er die Dinge für die Zukunft ordnen. Den neuen König der Aramäer soll er salben, den neuen König von Israel auch. Und er soll auch seinen eigenen Nachfolger finden und salben. Aber so weit ist es noch nicht. Der Nachfolger wird nicht sofort eingesetzt. Erstmal ist Elia noch selbst in der Verantwortung. Und in diese Verantwortung wird er zurückgeschickt. Hier ist nicht die Rede davon, obwohl ich es eigentlich ganz gern hätte, ist nicht die Rede davon, dass Gott sagt, du hast es aber auch schwer. Und ab jetzt verspreche ich dir, dein Leben wird immer einfach sein. Nein, nüchtern betrachtet geht es zurück in einen Auftrag, der sicher immer mal wieder herausfordernd sein wird. Aber wenn Gott ihm das zumutet, heißt es auch, dass er es ihm zutraut. Und damit ist diese Zumutung auch eine Ermutigung. Und was ich ganz besonders liebe, ist eine Kleinigkeit am Ende, nämlich dass Gott hier ganz am Schluss sagt, da gibt es immerhin noch 7000 Menschen, die den Baal nicht angebetet haben und die auch standhaft bleiben werden. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, Elia mal so richtig den Spiegel vorzuhalten und ihm zu sagen, Elia, was meinst du eigentlich, wer du bist? Was heißt denn eigentlich, du bist der Einzige, der durchgehalten hat? Du bist der Einzige, der den Durchblick hat? Du bist einer von 7000, nimm dich mal nicht so wichtig. Und genau das passiert nicht. Gott beschämt nicht. Das ist mir ganz wertvoll, dass Gott wirklich darauf verzichtet, Menschen zu beschämen. Er spielt diesen Trumpf nicht aus. Sondern da, wo er von den 7000 anderen spricht, macht er vielmehr dem Elia Mut damit, Mut für die Zukunft und sagt ihm, schau mal hin, du bist nicht allein. Ist das Ganze jetzt nicht doch weit weg von meinem Leben? Ja und nein. Ich stehe nicht an so exponierter Stelle wie Elia, mir will keine Königin an den Kragen. Aber trotzdem, so dieses Gefühl, da habe ich mich so eingesetzt und was ist nun der Dank dafür, das kenne ich durchaus und ich vermute, da bin ich nicht die Einzige. Und dann werde ich eben doch bei Elias Geschichte fündig und merke, dass manches dann auch für mein Leben taugt und trägt. Das Erste, was ich festhalten will, ist, Gott versorgt. Aber ich will mich auch versorgen lassen. Ich muss mich auch versorgen lassen. Es macht keinen Sinn, wenn Gott mich durch Gemeinschaft stärken will und ich ziehe mich zurück aus der Gemeinschaft. Es macht keinen Sinn, wenn Gott durch die Bibel zu mir sprechen will und ich lese sie nicht. Es macht keinen Sinn, wenn Gott mich stärken will und mir Impulse geben will durch Gespräch mit anderen und ich höre nicht hin. Ich will Gott danach fragen, wodurch er mich stärken will. Und dann will ich das auch wirklich erwartungsvoll und dankbar annehmen. Und das Zweite, Gott fragt, was machst du hier? Wenn ich merke, dass Gott mich so fragt, dann will ich mich darauf einlassen, zumindest darüber nachdenken. Und ich will ihm antworten, ehrlich antworten. Und ich will mich von ihm hinterfragen lassen. Oder wahrscheinlich muss ich bescheidener und ehrlicher sagen, ich möchte mich hinterfragen lassen wollen können. Ich glaube, das ist wichtig für unser Leben. Drittens, Gott hört. Und das heißt, ich darf reden, ich darf sogar klagen. Gott hält das aus. Wichtig ist aber, dass ich auch an den Tiefpunkten, auch mit meinen Klagen, mit Gott im Gespräch bleibe. Darin sind wir manchmal nicht so gut geübt. Aber wenn uns da die eigenen Worte im Hals stecken bleiben wollen, dann finden wir ja zum Beispiel in den Psalmen Worte, die wir übernehmen können, bis wir auch das Klagen gelernt haben. Und viertens, Gott sendet. Das ist ein unbequemer Teil des Ganzen. Bei aller Fürsorge, mit der Gott uns begegnet, verspricht er uns nicht, dass unser Leben künftig eine einzige große Wellnessveranstaltung sein wird. Er gibt uns Aufträge. Ja, und die können auch mal anstrengend sein. Die können auch Kraft kosten. Aber auf Dauer sind wir nicht für den Platz unterm Ginsterbusch gemacht. Die Frage, was machst du hier, heißt ja auch, bist du da, wo du hingehörst? Bist du da, wo Gott dich einsetzen will, mit deinen Gaben, die wichtig sind? Und schließlich das Letzte, Gott beschämt nicht. Es fällt uns als Menschen ziemlich leicht, andere zu beschämen. Wir haben einen ganz guten Blick dafür, wo andere Schwächen haben, wo andere in die Fettnäpfchen getreten sind. Und zusätzlich sind wir auch rhetorisch oft noch ganz gut drauf. Da fällt es leicht, andere zu beschämen. Den Gedanken will ich für mich noch weiter durchdenken, dass Gott darauf verzichtet, Elia bloßzustellen und dass er auch mich nicht beschämt. Vielleicht lässt mich und uns das in der Barmherzigkeit wachsen und stärkt unseren liebevollen Blick auf andere. Und wenn nun gar kein Ginsterbusch in der Nähe ist, kein Problem. Als Daueraufenthaltsort ist er ja eh nicht gedacht. Aber wir finden bei Jesus die Alternative für unsere Tiefpunkte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das gilt. Bei Jesus ist unsere Schwachheit gut aufgehoben. Bei ihm sind wir gut aufgehoben. Und von ihm können wir uns stärken und senden lassen. Und da schließt sich der Kreis zu einer Liedstrophe, die wir vorhin gesungen haben. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost, mein Leben, des Vaters werter Geist, den mir der Sohn gegeben, der mir mein Herz erquickt, der mir gibt neue Kraft, der mir in aller Not Rat, Trost und Hilfe schafft. Das ist eine ganz alte Erfahrung, von der schon seit vielen Generationen so gesungen wird. Und es ist eine zugleich neue und immer wieder aktuelle Erfahrung, dass unser Gott der ewig treue Gott ist, der nicht müde wird, uns zu helfen und uns zu stärken. Amen.